Piratenhelden, ein Weserkurier-Podcast. Die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Licht und Schatten. Ein Zitat des Schriftstellers Leo Tolstoi. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Licht und Schatten, ein wichtiges Thema beim Gärtnern und ein schwieriges. Wenn ich an prächtig blühende Gartenblumen denke, fallen mir sofort Rosen, Lavendel, Katzenminze und Storchschnabel ein. Sie blühen gerade alle in meinem Garten und sie sind alle Sonnenanbeter. Ein halbschattiger Standort kommt ebenfalls für viele Stauden in Frage. Aber wie ist es eigentlich mit dem Schatten? Was wächst dort sonst außer Farn- und Blattschmuckstauden wie Funkien? Und was muss ich beachten, wenn ich blühende Pflanzen für Insekten unter einem Baum ansiedeln möchte? Diese Fragen haben mich in den Waldgarten des NABU Bremen geführt. Dort wurden nicht nur Bäume und Sträucher angepflanzt, die Schatten spenden sollen, sondern es wurden auch vorhandene Schattenplätze bepflanzt mit reichlich Futterpflanzen für die Insekten. Was dort alles blüht und welche Schattengewächse sogar uns als Nahrung dienen, hat mir Sabrina Kors erklärt. Kommen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in den Waldgarten werfen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich spreche heute zum zweiten Mal mit Sabrina Kors vom NABU Bremen. Falls Sie sich erinnern, wir hatten letztes Jahr eine sehr schöne Folge über das Thema Waldgarten. Und wenn nicht, hören Sie gerne nochmal rein. Eine sehr informative Folge. Und ja, ich stehe mit Sabrina Kors auf dem Gelände des NABUs schon bei einem Schattenbeet. Denn unser Thema ist heute, was wächst insektenfreundlich im Schatten? Und ich freue mich sehr, dass Sabrina nochmal Lust hatte, mit mir in die Podcast-Folge einzusteigen. Hi.
Hi. Ja, schön, dass du wieder da bist. Freue mich. Bin gespannt, was wir heute so anreißen an Themen.
Ich bin auch gespannt, denn das Thema Schattenbeet ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil wenn wir gucken, alle schauen, keine Ahnung, wenn man im Baumarkt oder Gärtnerei oder wo auch immer ist, viele bieten halt Sonne oder halbschattige Stauden an und etwas im Schatten zu finden, was schön blüht, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich habe dir letztes Mal eine persönliche Frage gestellt, da kommst du auch diesmal nicht drum rum, ich werde es präzisieren. Was ist deine liebste Staude für den Schatten?
Ich glaube, die Erdbeere, ehrlich gesagt.
Okay.
Also die ist zwar auch insektenfreundlich, aber ich finde sie halt einfach super, weil sie immer mit viel Sonne verbunden wird. Mhm. Aber eigentlich kommt sie halt aus dem Wald. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz toll. Und ist auch noch lecker.
Das stimmt.
Genau.
Das stimmt.
Ansonsten gibt es aber noch ganz viele andere tolle Blüten. Aber die Erdbeere.
Die Erdbeere, ja, ist dein Favorite. Okay, ja. Prima. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Warum ist es denn so schwierig, schön blühende Stauden im Schatten zu haben? Was ist da so die Herausforderung?
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Trugschluss mit dem Schatten. Es gibt halt verschiedene Arten an Schatten und ich vermute immer, dass dieses der Schatten ist so ist der des Gärtners Feindes sozusagen, ist, glaube ich, immer kommt von diesen Hinterhöfen, die man kennt, wo es den Vollschatten gibt. Also Schatten und Schatten ist ja nicht das Gleiche.
Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, fangen wir da schon mal mit an.
Also es gibt den sogenannten lichten Schatten. Mhm. Das ist das, was wir so kennen aus Wäldern, aus Randbereichen am Wald, teilweise aber auch an an der Hinterwand von Häusern. Mhm. Wo doch irgendwie immer noch wieder Licht rankommt und wo nicht so dauerhaft quasi 24 Stunden am Tag einfach dunkel ist.
Ja.
Und diese Bereiche, wo es eigentlich dauerhaft dunkel ist und meistens dann auch leider sehr trocken, das sind, glaube ich, die Bereiche, woher der Schatten seinen schlechten Ruf kriegt. Mhm. Aber wenn wir mal an Waldpflanzen denken oder an so einen Waldspaziergang im Frühjahr, da gibt es fast alle Frühblüher sind im Wald unterwegs und sind dort zu Hause. Die sind bunt und da gibt es eigentlich eine relativ große Vielfalt. Es ist nur der Unterschied, ob man wirklich diesen Vollschatten hat oder eben den lichten Schatten.
Okay.
Genau.
Und du hast schon ein Stichwort genannt, Trockenheit ist ein großes Problem.
Ja.
Weil in der Regel ist es ja auch oft, dass Schatten ja nicht nur von Gebäuden geworfen wird, sondern auch von Bäumen, Sträuchern, Hecken. Das heißt, man muss auch gucken, dass man trockenheitsverträgliche Schattenstauen findet.
Das ist schwierig, genau.
Okay.
Also es gibt den Vollschatten, den gibt es eben auch unter Kiefernwäldern zum Beispiel. Mhm. Das wird eben auch als Vollschatten bezeichnet. Und da haben wir genau dieses Problem. Wir haben einen relativ schlechten Boden, wenig Humus im Boden. Der hält die Feuchtigkeit ganz, ganz schlecht. Und dann hat man eben einen sehr trockenen dunklen Standort. Mhm. Da gibt es nicht viel, was da leben möchte.
Okay.
Wenn man sowas hat, da kann man als Gartenbesitzerin auch nochmal was ändern. Also man kann ja den Boden ein bisschen aufbereiten und so. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht losgehen und unter einem Kiefernwald oder so anfangen, bunte Stauden pflanzen zu wollen. Die meisten Schattenpflanzen sind auf Wasser angewiesen.
Okay.
Also auf wirklich einen feuchten und meistens auch humosen Boden.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt, also nicht jeder Mensch hat einen Kiefernwald in seinem Garten, also gehen wir einfach mal von den ganz normalen Schattenzuständen aus. Was bietet sich da an für Schattenstauden?
Ja, also wenn man jetzt wirklich so einen Bereich hat, wo ab und zu mal Licht hinkommt, dann kann man eigentlich ganz, ganz viel pflanzen und ausprobieren. Bei uns zum Beispiel, also bei mir zu Hause, ich wohne in einer Straße, die ist im Prinzip, also da ist mein Vorgarten im Norden.
Ah, okay.
Und wir haben aber ganz früh am Morgen die Sonne und ganz spät am Abend die Sonne. Mhm. Nur eine halbe Stunde, ist wirklich nicht viel.
Mhm.
Und die ganze Straße ist voller Rosen, da wächst sogar Lavendel teilweise aus den Vorgärten raus und
okay.
so. Das ist immer, das ist das, was ich meine mit dem Vollschatten, wenn es da nicht dunkel ist, sondern nur die Sonne nicht prall draufhaut, dann wächst eine ganze Menge. Da kann man viel ausprobieren. Aber ansonsten gibt es viele Stauden, die Schatten gut finden.
Mhm.
Also sowas wie Buschwindröschen zum Beispiel sind tolle Frühblüher. Die freuen sich über den Schatten. Die möchten nicht in der Sonne stehen. Das Gleiche gilt aber auch für so ganz bekannte Stauden wie eine Zitronenmelisse, die hier wächst. Oder der Gundermann zum Beispiel ist ein toller Bodendecker in dem Falle. Da gehen auch die ganzen Bienen ganz früh im Jahr schon ran. Die freuen sich darüber sehr, wenn es so früh schon blüht.
Mhm.
Ansonsten den Blaustern kann man gut nutzen oder auch Schneeglöckchen. Also so das, was man so kennt als Frühblüher.
Mhm.
Viele von denen mögen den Schatten lieber. Die nutzen nämlich einfach aus, dass die Bäume so spät austreiben, machen vorher quasi alles, was sie machen wollen.
Stimmt, ja.
Und sind dann fertig, wenn der Schatten erst kommt.
So. Stimmt, deswegen ja Schneeglöckchen im Wald. Die sind da, wenn die Blätter noch nicht dranhängen.
So.
Ja, ja, jetzt verstehe ich das Prinzip langsam. Stimmt. Genau. Und Gundermann ist ja eher so ein Bodendecker, richtig?
Ja, genau.
Der hat sich bei mir irgendwie so angesiedelt.
Oh ja, der macht das gerne.
Aber der stört überhaupt nicht. Ich finde den nicht aufdringlich.
Genau, der hat einen riesen Vorteil. Und zwar wächst er super schnell.
Mhm.
Der macht ganz, ganz viele kleine Blüten auch schon im März, also sehr, sehr früh. Das ist für die überwinternden Insekten sehr, sehr wichtig, dass wir solche Pflanzen auch lassen im Garten.
Mhm.
Und was er zusätzlich macht, ist den Boden so bedecken, dass die Feuchtigkeit gehalten wird.
Mhm.
Also selbst in sonnigen Standorten, da lässt er sich auch blicken.
Mhm.
Da sorgt er dafür, dass der Boden unten drunter nass bleibt. Aber auch im Schatten kann er eben genau diese Funktion erfüllen, den Boden frisch zu halten, also feucht und nicht zu austrocknend. Und man kann ihn auch essen. Also genau.
In Salat?
Ja.
Als Kraut quasi?
Ja. Also hat er diesen sehr strengen Geruch, wenn man so da durchwischt, dann hat man immer so direkt in der Nase so einen, für mich ist das so ein Kindheitsgeruch, weil er war auf dem Friedhof immer viel unterwegs und ich bin auf dem Waller Friedhof groß geworden.
Ach so, okay, gut.
Ja, genau. Und den kann man aber essen. Der wird auch, früher wurde er Ritterbasilikum genannt, weil er eben überall wächst und der konnte so unterwegs immer geerntet werden. Das muss man mögen.
Muss man vielleicht mal probieren einfach.
Ja,
wenn man
genau.
Also man muss ihn natürlich erkennen.
Das ja,
ist
gut.
Erstmal so die Krux
daran. Da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile richtig tolle Apps, die
das
sowas
stimmt.
auch können. Ansonsten
ja.
gibt es auch ein paar gute Wildpflanzenführer vom Kosmos Verlag zum Beispiel.
Ah, okay.
Ja.
Ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle.
Oh ja.
Nee, ist nicht schlimm. Nein, wir können Bücher empfehlen. Das ist alles gut.
Darf ich mal kurz auf das Eichhörnchen hinweisen, was da so schön an der Futtersäule hängt?
Oh mein Gott, das ist ja niedlich.
Das lenkt mich die ganze Zeit ab.
Das hängt da wirklich über Kopf?
Das nascht jetzt.
Das interessiert, also wir interessieren ihn auch irgendwie gar nicht, ne?
Nö.
Nö.
Nur wenn die Nüsse leer wären, dann würden wir jetzt was hören.
Ärger kriegen.
Hm?
Ja. Eichhörnchen,
gut.
Ja, eine Eichhörnchenfolge wollte ich auch noch mal machen.
Ja.
Dieses Jahr habe ich ein bisschen Igel und Vögel im Fokus als Tiere.
Gut, ja.
So, weil ich selber einen Igel über den Winter gefüttert habe. Ich finde die sehr niedlich.
Ja.
Sehr putzig. Wir stehen hier jetzt vor diesem Schattenbeet. Sag mal kurz, was habt ihr hier angepflanzt?
Eine bunte Mischung tatsächlich. Also momentan steht hier ganz schön noch kurz vor der Blüte die Zitronenmelisse. Die ist genau, die freut sich über die nicht ganz so heißen Sonnenstrahlen sehr. Die wächst aber tatsächlich eigentlich auch in der Sonne. Also das geht beides, aber im Schatten macht sie sich viel, viel größer. Man sieht das auch, die Blätter sind bei den Melissen im Schatten meistens mehr. Also das liegt aber daran, dass sie mehr Sonne sammeln wollen und dann machen sie halt ein bisschen größere Blätter.
Mhm.
Weil man bei der Zitronenmelisse ja aber auch die Blätter ernten möchte, ist das eigentlich ganz schön.
Genau, da kann man Tee zum Beispiel draus machen.
Genau.
Ja.
Oder trocknen und mit in Tees reinpacken, die dann nochmal mit Salbei oder ähnlichem gestreckt werden. Also da kann man ganz tolle Mischungen zusammenstellen lassen.
Ich probiere jetzt weiße Melisse. Habe ich aus Rühlemanns Kräutergärtnerei, falls du das kennst.
Ja, kenne ich.
Und da habe ich die weiße Melisse, weil die ist auch irgendwie ganz speziell. Bin mal gespannt, wie sie sich macht.
Ja, genau. Und dann haben wir sonst hier noch momentan den Gelbweiderich wachsen, der jetzt bald in die Blüte auch geht, auf dem jetzt gerade eine Skorpionsfliege gelandet ist.
Spannend.
Was hier auch gut wächst, ist der wilde Dost. Mhm. Und tatsächlich hat auch der Salbei sich hier einen Weg gefunden. Das liegt bei uns an diesem Schattenbeet ein bisschen daran, dass der ganz früh am Morgen hier Sonne bekommt.
Ah, okay.
Nicht lange, aber da ist dann schon noch mal ein bisschen die Sonne da. Das ist auch ein extrem trockener Standort hier tatsächlich. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir hier unter einer alten Thuja-Plantage sind und der Humusanteil in unserem Boden noch nicht so hoch ist. Mhm. Und deswegen verflüchtigt sich das Wasser schneller als in einem humusreichen Boden.
Ah, okay.
Genau. Ansonsten wachsen hier die Erdbeeren. Das sind sowohl Kulturerdbeeren als auch die Walderdbeeren. Mhm. Und wir haben ein paar Farne dazwischen. Waldmeister, der auch gerade... ist er schon am Blühen? Ja, genau, der auch schon blüht. Und ein Bärlauch wächst dort auch. Genau.
Also man kann im Prinzip unter einem Baum ein ganzes Kräuterbeet anlegen.
Ja. Ja,
also ein spezielles Kräuterbeet.
Ein spezielles, genau. Also was da so ein bisschen simpeliger werden würde, wäre sowas wie Lavendel oder so. Aber der wilde Dost zum Beispiel findet es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn er unter einem Baum ist und da nicht komplett bescheint wird von der Sonne. Wie gesagt, der Salbei ist auch momentan hier sehr dankbar. Es überrascht mich ein bisschen, aber das ist immer das Schöne am Gärtnern. Man hat immer neue Dinge, die man entdeckt. Hm. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Literatur und schlaue Bücher, die Pflanzen immer nicht so viel zutrauen. Wir hier im Waldgarten haben gemerkt, man sollte Pflanzen wesentlich mehr zutrauen, als in diesen Büchern steht. Die Beschreibungen aus den Büchern sind immer die optimalen Standorte.
Ja, okay.
Und meistens stellt sich heraus, dass sie die Pflanzen nicht unbedingt optimal brauchen. Die wachsen auch woanders.
Die sind oft resistenter, als man denkt, genau. Ne? Und robuster. Und die wollen ja auch wachsen, also genau. Wenn sie es irgendwie schaffen.
Und wenn man damit keinen Ertrag bringen muss, wie jetzt ein Landwirt oder einen Erwerbsgärtner, dann kann man das ruhig auch mal versuchen. Mhm. Genau, man sollte jetzt nicht losziehen und sich irgendwie eine komplette Palette kaufen an Pflanzen, die für den sonnigen Standort gedacht sind und die in den Schatten packen. Aber so zwischendurch mal was ausprobieren, das schadet schon nicht so. Mhm. Genau. Ansonsten noch ganz schön und auch immer ganz toll, das ist echte Barbarakraut. Das ist das, was hier jetzt gerade so schön gelb blüht.
Ah, okay.
Das hat eine relativ lange Blühperiode auch und lässt sich, also kann man auch essen. Mhm. Und da gehen ganz, ganz viele verschiedene Insekten auch drauf. Also auch die Schwebfliegen finden es ganz spannend. Das ist eine Raupenfutterpflanze. Mhm. Es ist eine Nektarpflanze für sowohl Bienen als auch eben andere nektartrinkende Insekten. Genau. Und die macht auch irgendwann so einen totalen Teppich. Also genau. Die würde sich zum Beispiel in einem nasseren Standort ein bisschen wohler fühlen, als sie es jetzt hier tut. Hier ist sie so ein bisschen spärlich. Und je nasser oder frischer der Boden, desto schöner wächst sie eigentlich. Genau. Das ist das, was in dem Beet jetzt hier steht gerade.
Mhm. Auch bei so, ich nenne es jetzt mal Baumunterpflanzung oder Schattenbeeten, muss man ja auch schon so ein bisschen auf die Struktur achten. Also wir brauchen Bodendecker, hast du vorhin schon gesagt, damit die auch ein bisschen die Feuchtigkeit im Beet halten und dann natürlich auch ein bisschen höher. Was muss man da genau beachten bei der Gestaltung?
Mhm. Generell sollte man ein bisschen gucken, dass man dem Baum, wenn man jetzt unter einem Baum pflanzen möchte, dass man dem nicht zu viel Konkurrenz an den Wurzeln macht. Mhm. Die meisten unserer, ich sag jetzt mal Obstbäume, haben eine Herzwurzel. Mhm. Also die machen sich oben schön breit und gehen dann nicht ganz so doll in die Tiefe. Da kann man ein bisschen darauf achten, dass man die tiefwurzelnden Stauden weiter wegsetzt vom Baum, also vom Baumstamm, damit die sich eben nicht zusammen vertüdeln dann sozusagen. Also da, wenn ich
konkurrieren auch?
Genau. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beinwell setzen möchte, der übrigens hervorragend im Schatten wächst, den würde ich nicht zu nah an den Stamm packen, weil der macht sehr, sehr dicke Wurzeln und auch sehr tiefe Wurzeln und ganz, ganz viele Ausläufer. Also der macht sich relativ breit und wenn ich den jetzt ganz nah neben den Stamm packen würde, dann wäre da die Konkurrenz zu groß. Mhm. Aber wenn ich ihn ein bisschen weiter wegsetze, in der Traufkante zum Beispiel, also da, wo die Krone sozusagen zu Ende ist, dann kann er eben auch dem Baum sehr gut beim Wachsen helfen. Also er ist ein Mineralstoffsammler und kann für den Baum ganz, ganz viel Mineralstoffe ranholen sozusagen. Und er ist zusätzlich eine super Pflanze für sowohl Jauchen, die ich gebrauchen kann im Garten, als aber auch eben als Mulchmaterial. Und Mulchen ist halt so ziemlich das Wichtigste in einem Schattenbeet.
Okay. Das heißt, genau, was muss ich tun?
Am besten so wenig wie möglich.
Das finde ich
also,
gut.
Also gerade wenn man unter Bäumen den Schatten nutzt, dann sollte man auf gar keinen Fall das Laub wegräumen zum Beispiel. Das wird halt zersetzt über den Winter und trägt dazu bei, dass der Boden humus bleibt oder sich eine Humusschicht aufbaut. Das ist ganz wichtig für diese Pflanzen, die da so drauf spezialisiert sind. Also die, die es kennen, aus dem Wald zu kommen, die brauchen diesen humosen Boden. Wenn man mal im Frühjahr durch den Wald geht, dann riecht man das auch. Ne? Man riecht dieses total Erdige, das was stimmt. man so gerne riecht. Und das sind eben die Huminstoffe auch dann teilweise, die man dort eben in die Nase kriegt, wenn man den Boden ein bisschen aufwühlt. Mhm. Und das kommt durch das Laub ganz viel. Und die eben die Bakterien und die kleinen Insekten, die das alles zersetzen. Von daher, da ist das ist so mit der Pflege so ziemlich das Wichtigste, worauf man achten sollte. Auf gar keinen Fall zu viel tun. Genau. Ansonsten haben die meisten Stauden eigentlich eher ein flachwurzelndes System oder sind Bodendecker, so wie der Gundermann, den man ja auch problemlos rausziehen kann, weil er kaum tief wurzelt. Sowas stört den Baum gar nicht. Im Gegenteil, da ist es eher so, dass die sich, also dass die Kräuter, die Stauden, alles, was wir unter einem Baum setzen können, eigentlich nur Vorteile bringen. Mhm. Wenn sie zum Beispiel dolle riechen, dann verjagen sie eventuell einfach Schädlinge, die wir im Baum nicht haben wollen. Oder sie sorgen dafür, dass bestimmte Insekten erst recht kommen und dann den Baum aus Versehen mitbestäuben, weil er halt gerade da ist. Ne? So, genau, also das sind dann so Vorteile, die man da haben kann. Und ansonsten gibt es da gar nicht so viel weiteres zu beachten.
Genau, also man muss gucken, dass die Pflanzen im Prinzip zum Baum zum Beispiel passen.
Ja.
Und Wurzeldruck ist ja, hast du eben gerade schon angesprochen, dass man guckt. Was genau heißt denn nochmal Wurzeldruck? Also ich habe da schon, ich habe da einen Baum, der hat halt Wurzeln. Der ist, ich weiß nicht, ich kaufe ein Haus, ich habe einen Garten, der ist fertig und da stehen schon ein paar Bäume und die möchte ich dann bepflanzen. Das ist natürlich schwierig, dann da Pflanzen reinzusetzen.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass wenn man versucht, später so Unterpflanzung von Bäumen zu machen, dass es auch oft weniger gut gelingt, weil der Boden da unten drunter sich schon so eingesetzt hat um den Baum herum, dass man so gar nicht richtig gut reinkommt. Wir sind das hier im Waldgartenumgang, indem wir einfach in den Beeten unter den Bäumen ein bisschen Erde aufgefahren haben. Mhm. Also nicht zu viel, weil das ist auch wieder so, dass wir dann eventuell zu viel Sauerstoff von den Baumwurzeln wegnehmen und wir wollen ja, dass der Baum weiter wächst.
Ja.
Aber so eine 5 bis 10 cm Schicht kann man da schon mal machen. Wenn man eigenen Kompost hat, kann man den hervorragend nehmen. Ansonsten kann man eben aus bestimmten Quellen auch einfach gute Erde kaufen. Mhm. Da würde ich immer darauf raten, dass man guckt, dass sie auch geprüft ist auf Schadstoffe und so und nicht einfach irgendwo einen Mutterboden holen. Ist aber in Bremen gar nicht so kompliziert, das kann man gut machen. Und so kann man ein bisschen dafür sorgen, dass die Pflanzen einen guten Start haben, also gut anwachsen können und wir aber auch nicht den Baum schädigen, indem wir in die Wurzeln reingehen. Und dann muss man nur so ein bisschen beachten, dass man die Tiefwurzler nicht zu nah an den Baum ransetzt.
Genau, genau. Das, was du eben schon gesagt hast.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz guter Workaround, was das angeht. Also an wirklich groß angewachsenen Bäumen irgendwie unten drunter so eine Pflanzengilde oder wie man es auch immer nennen möchte, eine Baumkronenbepflanzung machen, Baumscheibenbepflanzung. Mhm. Das ist manchmal gar nicht so leicht und da ist das Erdeauffahren teilweise eine ganz gute Lösung.
Zu gucken, genau. Und wir haben schon ganz viel über Trockenheit gesprochen. Wie muss ich denn eingreifen? Wir haben jetzt schon lange keinen Regen mehr gehabt.
Ja.
Das ist jetzt grundsätzlich schwierig. Der Winter war auch nicht sehr feucht, im Gegensatz zu den Jahren davor.
Ja.
So. Wie viel muss ich denn dann gießen?
Es ist tatsächlich leider so, dass man, wenn wir Beete neu anlegen, muss relativ viel gegossen werden. Das ist auch bei den Pflanzen, die als trockenheitstolerant gelten etc., ist es trotzdem so, dass die am Anfang einen guten Start brauchen.
Mhm.
Es gleicht sich aber dann noch ein bisschen aus. Also man muss schon gucken, dass man jetzt nicht den ganzen Tag den Schlauch laufen lässt, aber so gezielt wässern und eben gut mulchen, dass das Wasser auch am Boden bleibt und nicht einfach verdunstet, das ist ganz gut. Ein bisschen enger pflanzen hilft auch immer, dass man nicht zu groß die Abstände macht. Später dann eher noch mal was rausnehmen, wenn man merkt, das reicht vom Platz ja nicht. Aber dann haben die Pflanzen einfach sich gegenseitig schon mal so ein bisschen Schutz zu bieten und auch die Wurzeln können untereinander miteinander agieren.
Mhm.
Das hilft manchmal beim Anwachsen, aber man muss in dem ersten Jahr auf jeden Fall auf die Feuchtigkeit achten.
Mhm.
Das lässt sich nicht vermeiden.
Ja.
So, aber dann ist es meistens so, dass das System übernimmt und dann kann man das Wasser sparen. Also im Gegensatz jetzt zu, ich sag mal, einem Rasen, den ich jetzt bei dem Wasserwetter hoffentlich nicht gieße, brauchen wir da irgendwann nichts mehr. Also die hier zum Beispiel, die Stauden, die wir hier haben, sind jetzt im zweiten Jahr. Mhm. Ja, im zweiten Jahr. Und die brauchen eigentlich von uns momentan nicht gegossen werden. Was wir gießen, sind wirklich die Sachen, die neu angepflanzt werden. Und da lohnt es sich auch in den Herbst zu gehen mit der Pflanzung. Dann im Frühjahr will man immer.
Ja, ja, genau.
Und das kann ich auch verstehen. Aber wenn jetzt unsere Sommer weiterhin so werden, wie es momentan ist, also wir haben jetzt ja keinen nennenswerten Regen mehr seit Februar, glaube ich, gehabt.
Ja, ich glaube schon.
Da macht es fast Sinn, dass wir ausweichen auf den Herbst. Stauden können hervorragend im Herbst gepflanzt werden. Wir haben hier letztes Jahr durch den Schneckendruck auch erst im Herbst gepflanzt, weil eben im Frühjahr alles weggegessen wurde. Und die Stauden sind in diesem Jahr hervorragend wirklich rausgekommen, hatten auch den ersten Schneckendruck, den wir zwischendurch mal hatten, auch überlebt und müssen auch in diesem Jahr gar nicht gewässert werden. Also das macht ganz, ganz viel aus, wann man dann pflanzt.
Ja, so. Genau. Wir haben jetzt schon über Kräuter gesprochen. Du hast mir vorhin gesagt, ihr habt auch noch mehr Essbares im Schatten. Was gibt's denn da noch?
Wir haben einen essbaren Schatten angelegt, so nennen wir unser Beet, wo eben alles essbar ist, um ein bisschen zu trennen. Also wir haben in manchen Beeten auch einfach Sachen, die wir nicht essen können. Und das ist jetzt eins, das man komplett essen kann. Und da wächst zum Beispiel wieder die Erdbeere.
Sehr gut.
Was auch ganz toll ist, ist die Winterheckenzwiebel. Das ist eine ausdauernde Zwiebel, die man immer abschneiden kann, ernten kann, dauerhaft. Und dann hat man so ein bisschen Zwiebelgrün.
Wie Schnittlauch oder Frühzwiebel in der Richtung.
Mhm. Und die wachsen aber immer wieder weiter. Mhm. Wenn man die blühen lässt, dann ist es eine hervorragende Insektenweide auch noch zusätzlich. Also das ist so eine schöne Kombination aus beidem. Dann wachsen da die pfirsichblättrigen Glockenblumen.
Oh, die kenne ich, die habe ich auch.
Genau.
Die kann man essen?
Die kann man essen.
Okay.
Ja, das ist das Tolle daran.
Nicht nur die Schnecken, sondern ich auch.
Ja, genau, die Schnecken sind sie auch großartig, weshalb da nicht mehr ganz so viele stehen. Aber genau, die kann man essen. Das ist auch, alle Glockenblumen sind eine hervorragende Bienenpflanze. Mhm. Also es gibt viele, viele unserer Wildbienen, die eben spezialisiert sind auf Glockenblumen. Mhm. Viele von denen sind auch gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Also ne, pflanzt Glockenblumen, es lohnt sich.
Ich habe die Glockenblumenscherenbiene bei mir.
Siehst du, sehr
zu
gut.
Gast.
Genau, die wollen wir auch haben, aber dafür müssen unsere Glockenblumen erst nochmal größer werden.
Okay, verstehe.
Genau, aber das ist eine total schöne Pflanze und eben man kann sie halt auch in Salat schmeißen und so. Mhm. Was wir dort auch haben, ist der Straußenfarn. Der ist auch essbar. Der fühlt sich natürlich im Schatten wohl, wie alle Farngewächse.
Ja.
Die Knoblauchsrauke wächst davon ganz alleine. Mhm. Die ist von ganz allein gekommen und das finde ich auch großartig. Was habe ich noch da
stehen? Ist sonst so ein bisschen schwer zu kultivieren, habe ich gelesen. Also ich kenne sie selber nicht, aber...
Also das Ding auszusehen, das habe ich noch nie geschafft.
Okay.
Wir ziehen hier ja alles Mögliche an Pflanzen vor, aber ich habe die Knoblauchsrauke noch nie aus einem Topf rausgeholt. Die sieht sich von alleine hervorragend aus, ist aber anscheinend wirklich zimperlich, wenn es so um irgendwelche Ansaaten geht. Also das habe ich auch schon ganz oft gehört. Man kann sie umpflanzen, wenn man sie mal irgendwo im Garten entdeckt und da darf sie nicht sein. Dann kann man mit einem sehr langen, also sie hat halt sehr lange Wurzeln, kann man sie ausstechen und umsetzen. Das macht sie dann schon mit.
Okay.
Aber aussehen habe ich noch nie geschafft. Das macht sie wirklich von alleine sehr gut.
Okay, dann bin ich
beruhigt. genau, was haben wir noch? Wir haben dort Funkien. Tatsächlich, weil der Funkien leider eben ein Waldgartengewächs sind und essbar sind.
Du sagst leider, weil habe sie vorgestellt. Meine Funkien war in der letzten Folge meine Gartenheldin, weil ich Funkien so sehr liebe. Ja. Und ich weiß, sie sind natürlich nicht heimisch, die kommen aus Asien. Aber die Hummeln finden sie trotzdem toll.
Genau.
Und Schnecken finden sie auch toll.
Ja.
Und ich glaube, du hast mir letztes Mal erzählt, dass man sie essen kann.
Genau, deswegen wachsen sie dort. Mein Leider kommt immer, weil ich ja auf dem Friedhof groß geworden bin, da waren halt immer alles voller Funkien. Und das ist so ein bisschen so ein...
Magst du nicht so.
Mag ich nicht so, genau. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass sie eben auch gar nicht so schlecht schmecken.
Mhm.
Wir sind gespannt, wir haben es noch nicht probiert. Aber genau, das ist halt hier im Waldgarten auch so ein bisschen die Mischung aus heimisch, nicht heimisch. Und immer gucken, was eben dann essbar ist. Also alles, was hier nicht heimisch ist, hat dann wenigstens noch immer dieses Extra, dass wir eben das essen können.
Ja.
Und wir versuchen aber immer darauf zu gucken, dass die Bienen und so auch was damit anfangen können. Das ist bei uns immer Prämisse. Es muss immer insektenfreundlich sein.
Ja.
Genau. Und da muss man manchmal genauer hingucken dann.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten wächst auch noch der Rhabarber natürlich. Mhm. Und da sind auch noch ein paar Blaubeeren, weil wir hier einen leicht sauren Boden haben. Fühlen die sich da ganz wohl.
Okay.
Das ist so bisher das, was wir dort angepflanzt haben. Und der Gundermann soll da noch rüber hinwachsen, aber der muss sich dann dem anderen Beet rüberkommen.
Genau. Ja. Ja, das finde ich spannend, weil wenn man, ja, hatten wir am Anfang, wenn man an Schattengarten denkt, denkt man, es ist ein bisschen unflexibel und dass es aber so viel zum Essen gibt.
Ja, genau.
Kräuter, Gemüse, Obst oder, naja gut, die Erdbeere ist kein Obst, aber...
Das ist eine leichte Nuss.
Eine leichte Nuss, genau. Genau. Finde ich sehr spannend. Ja, Sabrina, ja, das war schon mal ein sehr spannender Einblick in einen Schattengarten, ein Schattenbeet. Finde ich nochmal spannend, auch was Schatten überhaupt bedeutet. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht unbedingt so klar. Also mir war es nicht so klar. Und habe ich wieder viel gelernt und sage an dieser Stelle herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Danke, gleichfalls. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Sabrina hat uns bereits viele Pflanzen für den Schattenbereich genannt. Ich möchte Ihnen aber auch noch einen meiner Lieblinge vorstellen. Der Zwerggeißbart ist mein Gartenheld in dieser Folge. Zwar ist er keine heimische Pflanze, aber ich schätze ihn für absonnige Plätze sehr. Er leistet meiner riesigen Funke vor der Haustürgesellschaft, die ja ebenfalls Schatten liebt. Die Blätter des Zwerggeißbarts erinnern mich mit ihrem frischen Grün an das Grün von Möhren. Dazu kommen zarte, rispenförmige weiße Blüten, die ein Fest für Schwebfliegen sind. Das Rosengewächs gedeiht bei mir in Töpfen und bleibt schön kompakt. Es eignet sich hervorragend als Bodendecker und kommt auch sehr gut mit Wurzeldruck zurecht. Im Herbst färben sich die Blätter rotbraun bis leuchtend orangerot. Ein Hingucker für viele Monate. Unsere milden Winter hat der Zwerggeißbart bislang auch gut überstanden. Die Pflanze hat auch einen großen Bruder, den Waldgeißbart. Er braucht sehr viel Platz im Schatten und erfreut ebenfalls mit zarten Blüten. Das Gespräch mit Sabrina hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und ich bin fast ein wenig traurig, dass unser Garten kaum Schatten zum Bepflanzen hat. Hat Ihnen diese Podcast-Episode auch gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Episode wird es hochherrschaftlich. Die Königin der Blumen steht im Mittelpunkt, die Rose. Dafür habe ich, passend zum Blütezeitpunkt im Juni, Anja Wirtmann aus dem Gelände von Ökonet in Huchting besucht. Sie hat mir die über 60 Rosen auf dem Gelände gezeigt, viele Pflegetipps gegeben und von der ältesten Rose der Welt erzählt. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.